D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Alles, was man im Leben braucht, ist Panzertape und WD-40. Panzertape hält eben die Welt zusammen und WD-40 schmiert einfach alles. Doof nur, beides sind künstliche Produkte voller Chemie. Dabei gibt es so tolle, natürliche, biologische, zum Beispiel Klebstoffe, Pascal.
Ja, es gibt Schneckenschleim, es gibt Geckosekret und sogar so ein Muschelgel. Und damit könntest du zum Beispiel während der Schwangerschaft bei Tests, wenn du reinstrichst in die Fruchtblase, alles wieder zukleben.
Ja. Ist das Panzertape nicht zu empfehlen an dieser Stelle. Nee. Wir sprechen gleich drüber, über diese biologischen Kleber, die vor allen Dingen dann in der Medizin zum Einsatz kommen sollen. Gleich sind wir aber auch schon kreativ. Wir wollen bis zum Sommer natürlich top aussehen und schmieren uns für gute Haut alles Mögliche aus dem Supermarkt ins Gesicht. Wichtig dabei, es dürfen keine fertigen Cremes sein, sondern selbstgemachte Beauty-Produkte. Unser Reporter hat's probiert. Hört ihr gleich hier bei uns. Die Redaktionskonferenz am Dienstag. Mit dabei ist Pascal Fischer.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo. Hallo!
D-Radio Wissen.
Leute, der meteorologische Frühling ist schon da und dieser andere, der richtige, ja, der kalendarische, der ist in gut 2 Wochen und da wollen wir natürlich gut aussehen, so langsam. Beim Angrillen, im Park, beim Shoppen, beim Family-Besuchen an Ostern und vor allem sieht man ja jetzt auch jeden Pickel, ne, wenn es wieder hell draußen ist. So, und weil wir nicht 500 Euro in der Drogerie oder bei der Kosmetikbehandlung latzen wollen, haben wir unseren Reporter Christian Schmidt losgeschickt. Erst ins Netz, dann in den Supermarkt, Rezepte für selbstgemachte Beauty-Produkte aus handelsüblichen Zutaten besorgen und dann auch machen. Christian.
Die Recherche führt mich zu so vertrauenswürdigen Quellen wie Bibis Beauty Palace und YouTube-Channels von Leuten wie Farah Dakai. Verheißungsvolle Rezepte, wie man sich Gesichtscremes im Allgemeinen und Augencremes im Speziellen sparen kann. Fit für den Frühling werde ich mich heute mit 3 Rezepten machen. Einer Gesichtsmaske mit Avocado, Kamillentee und natürlich Moisturizing-Funktion, also ne, hier Feuchtigkeit. Einer Pflegespülung für den gesunden Haaransatz mit Mayo und Ei und einem Gesichtspeeling aus Kaffeesatz. Zutaten, die man braucht, Kokosöl und Kaffeesatz. Kaffeesatz habe ich noch von heute Morgen. Schraube ich einfach meine Bialetti auf und raus. So, der Kaffeesatz, der ist halt so grobkörnig, das könnte schon funktionieren. Und jetzt natürlich einfach vermischen, ein bisschen mehr Öl, glaube ich.
Raus kommt ein Kaffeeschleim, der einer Peeling-Dorschen tatsächlich gar nicht so unähnlich ist. Weil ich ehrlich gesagt nicht der geduldigste Mensch bin, werden für die Gesichtsmaske einfach alle Internetrezepte, die ich gefunden habe, zusammengerührt.
Das ist jetzt im Grunde genommen eine Kombination aus 3 Anleitungen. Also das eine ist, sich eine Avocado-Creme ins Gesicht zu schmieren. Dann gab es noch eine Anleitung, dass man Kamilletee und Honig mischt, sich das ins Gesicht macht und dann noch einen schönen Haferbrei, also so einen Frühstücksbrei ins Gesicht pfeffert. Und dafür brauche ich einen Mixer. Ich werfe die Sachen einfach rein.
Ob das alles so gesund ist, das will ich natürlich vorher wissen, bevor ich mir hier irgendwelche Sachen ins Gesicht schmier. Dafür habe ich mit Dr. Jael Adler telefoniert, Hautärztin in Berlin, die muss es wissen.
Hafer enthält eine Menge B-Vitamine, zum Beispiel auch B-Vitamin 3. Und das kann Juckreiz schön bekämpfen. Das wird auch in vielen Pflegeprodukten verwendet. Avocado enthält wertvolle Fette, Fettsäuren, die auch mit den Hautfetten so ein bisschen ja ähnlich sind, also einen schönen pflegenden Effekt haben und Feuchtigkeit einfließen können. Fehlt uns noch die Kamille. Kamille gilt als Heilmittel. Es ist also eine angenehme Kombination. Wichtig ist, dass man es nicht lange aufbewahrt, denn sonst kann das ja auch verderben. Also frisch verwenden und Reste aufessen.
Kleine Geschmacksprobe, schmeckt ekelhaft. Guacamole mit Frühstücksbrei halt, aber immerhin, ich könnte es essen, wenn ich wollte. Ist nichts Fieses drin. Mein Gesicht habe ich eben schon mit Kaffeesatz gepeelt, meine Haare mit Mayo eingerieben und jetzt also die Avocado-Creme.
Matschi, matschi. Alter, das ist so unangenehm.
Und obendrauf noch schön 2 Kartoffelscheiben unter die Augen gegen die Augenringe. Tut gut. Das wiederum ist aber mit Vorsicht zu genießen, sagt Hautärztin Adler.
Da müsste ich mal gucken, ob die das da mit Kartoffel... Roh, ja? Oder was?
Ja, genau, roh.
Kartoffel. Ob da nicht irgendwas giftig ist für die Haut? Hat die nicht Blausäure oder sowas? Das Alkaloid-Solanin. Rohe Kartoffeln enthalten das giftige Alkaloid-Solanin und das auf die Haut.
Nach weiterer Recherche in der Datenbank rät die Ärztin dringend ab, sich für längere Zeit sowas aufs Gesicht zu legen. Aber auch von anderen ungiftigen Beauty-Tipps aus dem Lebensmittelregal ist Jael Adler nicht so richtig überzeugt.
Es ist so, dass wir eigentlich die Haut nicht unbedingt pflegen müssen, wenn sie kein Problem hat. Wenn Sie also so eine Maske auftragen wollen, dann sollte schon so sein, dass irgendwas Sie damit beheben wollen. Eine gesunde Haut schützt sich nämlich selber und da muss man nicht mit verschiedenen Matsche-Sorten oder Cremes nachhelfen.
Denn wer zu viel an sich rumdoktert, egal ob mit gekauften oder selbstgemachten Cremes und Masken, der bringt leicht seine Hautflora aus dem Gleichgewicht. Gute Gründe also, meine Gesichtsmaske jetzt wieder loszuwerden. Mein Bart ist voller runtergetropfter Avocado-Stückchen. Der Boden ist schön schmierig und fettig.
Und jetzt habe ich so Kaffeepulver in den Augen.
Gleichzeitig habe ich noch mit meiner Mayo-Eiermischung in den Haaren zu kämpfen. Die geht nämlich, ohne sich mit heißem Wasser den Kopf zu verbrühen, nicht mehr so gut raus.
Mayo im Haar, wie dumm kann man eigentlich sein?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bevor jetzt wieder jemand Fake News ruft, ja, wir wissen, es ist März, 7. März 2017, es ist wieder Februar. Okay, Kid, in die Radio Wissen, 18.33 Uhr ist es. Frank Walter Steinmeier ist noch gar nicht Bundespräsident, trotzdem schon Ärger, ne? Im Vorfeld der Amtseinführung. Da gab es eine Einladung und die empfindet die CDU-Bundestagsabgeordnete Nadine Schön aus dem Saarland, aus dem schönen Saarland, als altertümlich oder patriarchalisch. Denn es wird bei der Einladung explizit ein gewisses Kleidungsstück gefordert. Pascal, darüber regt sie sich auf.
Ja, sie hat eine edle Einladungskarte erhalten, so goldener Bundesadler, geschwungene Schrift und darin steht dann aber auch wohl als Dresscode dunkler Anzug, Schrägstrich, kurzes Kleid. Nadine Schön hat das fotografiert, auf Facebook gepostet mit den Worten: Sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie kurz darf, muss oder soll das kurze Kleid denn sein, dass Sie sich zu Ihrer Amtseinführung als Dresscode wünschen? Und halten Sie für die Frauen, die grundsätzlich nur lange Kleider tragen, Alternativen vor Ort bereit? Über nähere Angaben zu Saumlänge und Farbton würde ich mich freuen.
Jetzt hat Steinmeier Fetthelme abbekommen.
Naja, in den Kommentaren neben Schöns Foto wohl eher die Abgeordnete selbst. Einige sind zwar drauf eingestiegen und haben gesagt, werden Frauen im Anzug jetzt ausgeschlossen? Darf gar kein Mann im kurzen Kleid kommen? Aber die meisten finden das Thema eher so, Zitat, überflüssig, peinlich, Nonsens. Das sei Blödsinn, der nur von den Linken oder Grünen sein könnte. Andere sagen, das kurze Kleid formuliere ja eigentlich nur einen Mindeststandard. Frau Schön kenne sich nicht mit gesellschaftlichen Standards aus. Was zumindest zu ihrer Nonkonformität passt, ist, Rechtschreibfehler gab es auch in diesem Post.
Oh nein.
Und das merken die Leser natürlich.
Einladung zu Frank-Walter Steinmeiers Amtseinführung. Die ist am 19. März, in ein paar Tagen. Ist
ja
unser Bundespräsident. Und ist ein bisschen formell, ob sie stilsicher ist. Darüber lässt sich streiten. Was würdest du anziehen bei der Amtseinführung des Bundespräsidenten? Den Pulli,
das
oder?
Schwarze Kleidchen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Welche Verantwortung trägt Facebook eigentlich bei Hasspostings? Darum ging es heute in Würzburg vor dem Landgericht. Die Geschichte, die kennt ihr alle. Der syrische Flüchtling Anis Modamani war ein Mann, der damals ein Selfie gemacht hat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Monate später haben Hetzer dieses Foto bei Facebook genutzt nach dem Motto, ja, der Merkel-Selfie-Flüchtling ist der Attentäter von Berlin oder er sei derjenige, der einen Obdachlosen anzünden wollte. Alles Fake News. Und dagegen ist er vor Gericht gezogen. Und zwar nicht gegen die Leute, die es gepostet haben, sondern gegen Facebook an sich. Heute gab es das Urteil, Facebook muss nicht aktiv werden. Anis Modamanis Anwalt ist enttäuscht.
Ich bin doch enttäuscht, dass der Umstand, dass ein Bild, was heute online ist und ohne Probleme abgerufen werden kann, weiter online stehen darf. Hier besteht die Gefahr, dass hier das Signal an Facebook ausgeht. Ihr könnt machen, was ihr wollt.
Wir sprechen jetzt mit dem Anwalt und Blogger Udo Vetter. Herr Vetter, wie begründet das Gericht sein Urteil?
Das Gericht begründet sein Urteil eigentlich ganz streng auf dem Boden des Gesetzes. Das Telemediengesetz, das ja klare Regelungen dafür vorsieht, wie Provider, also auch Facebook, die Dienste im Internet anbieten, für die Inhalte der Nutzer verantwortlich sind. Man unterscheidet also zwei Ebenen. Einmal, was die Nutzer in soziale Netzwerke einstellen und das, was die sozialen Netzwerke dann sozusagen an Infrastruktur liefern. Und das Gericht sagt eben das auch, was im Gesetz steht, nämlich Facebook liefert die Infrastruktur, aber die Nutzer stellen die Inhalte ein, sodass Facebook eben nicht automatisch für die Inhalte der Nutzer verantwortlich ist.
Das heißt also, der Kläger hätte alle verklagen müssen, die solche Artikel eingestellt haben oder die irgendwelche Fake News verbreitet haben.
Nein, darum geht es eigentlich nicht. Der Kläger wollte ja erreichen, dass Facebook sozusagen von sich aus das ganze soziale Netzwerk immer nach diesem Foto durchsuchen muss und es sperren muss. Hm. Ja. Nach heutiger Rechtslage ist der Kläger auch nicht rechtlos gestellt, sondern er muss aber von sich aus eben bei Facebook recherchieren, wer da was Böses über ihn einstellt, Facebook informieren und dann tickt ab diesem Zeitpunkt für Facebook die Uhr, denn dann ist es auch nach heutiger Rechtslage so, dass Facebook eben innerhalb angemessener Frist alle korrekt beanstandeten Verletzungen löschen muss. Was der Kläger hier möchte, ist sozusagen vorbeugender Rechtsschutz, das heißt, er möchte Facebook vorab schon in die Haftung nehmen. Wäre etwas völlig Neues, ist aber mit der aktuellen Rechtslage nicht vereinbar.
Ich höre daraus, dieses Urteil hat Sie jetzt nicht überrascht.
Nein, keineswegs. Das Gericht hat ja auch ganz streng an den Buchstaben des Gesetzes geurteilt. Und der Anwalt des Klägers hat ja danach auch selbst der Presse mitgeteilt, dass das Gericht halt auf Paragraphen urteilt, die vor der Zeit von Facebook erlassen worden sind. Das heißt ja, dass das Gericht das Recht richtig angewandt hat. Nur, dass man sich auf Klägerseite da vielleicht mehr Kreativität erhofft hat. Nur deutsche Richter wenden deutsches Gesetz an. Also es ist keineswegs überraschend, dass das Gericht Facebook nicht so weit in die Haftung nimmt.
Sehen Sie das ähnlich? Also hätten Sie sich auch mehr Kreativität erwünscht? Weil es ist ja nun mal tatsächlich so, das sind alte Gesetze, Social Media ist nun mal erst ein paar Jahre alt. Da muss vielleicht irgendwann auch mal ein neues Gesetz her.
Also ich kann eigentlich immer nur daran erinnern, dass das Internet zumindest nach meiner bescheidenen Auffassung unser Leben sehr stark bereichert hat. Wir alle Menschen haben mittlerweile eine Stimme, die theoretisch weltweit gehört werden kann. Und der weitaus größte Kommunikationsablauf im Internet ist ja produktiv und auch konstruktiv und verbessert das Leben der Menschen. Natürlich muss man solche Probleme zur Kenntnis nehmen und etwas dagegen tun. Aber es gibt ja keinen Grund, sozusagen die sozialen Netzwerke schon deswegen kaputt zu machen, indem man auf die Auswüchse dann auch mit übertriebenem Aktionismus reagiert. Wir können ja zur Kenntnis nehmen, dass Facebook mittlerweile heute, ich glaube, 200 oder 300 Leute allein in Deutschland jeden Tag beschäftigt, um den gröbsten Mist aus seinem sozialen Netzwerk rauszunehmen. Aber jetzt von Facebook auch noch zu verlangen, dass vorbeugend alles gelöscht wird, was der Betroffene selbst noch gar nicht gesehen hat, das geht nach meiner Meinung einfach zu weit. Und das würde die Errungenschaften, die das Internet mit sich gebracht hat, für jeden einzelnen Nutzer, der eben kein Verbrecher ist und kein Stalker, auch kaputt machen.
Facebook muss nicht von sich aus alle Postings nach Hasspostings durchforsten, das sagt das Landgericht Würzburg. Geklagt hatte ein syrischer Flüchtling, dessen Selfie mit Angela Merkel immer wieder missbraucht wurde. Dankeschön. Anwalt Udo Vetter in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Von der Natur hat sich der Mensch schon so einige Tricks abgeguckt. Klettverschluss zum Beispiel von den Widerhaken der großen Klette, Saugnapfhalter im Badezimmer von den Tentakeln der Tintenfische. Und seit heute sprechen Forscher in Wien auf einem Kongress über Schneckenschleim, Zeckenspucke und Gecko-Sekret. Daraus soll Bioklebstoff werden. Ein Kleber, der in der Medizin zum Beispiel zum Einsatz kommen könnte. Ohne Chemie, ganz natürlich, biologisch, aber genauso stark wie chemischer Kleber. Pascal Fischer aus dem D-Radio-Wissen-Team. Das klappt gut?
Das klappt sehr gut. Das hat mir Jannik von Büren bestätigt. Der ist nämlich der diese Konferenz an der Uni Wien organisiert. Und er erforscht zum Beispiel nordamerikanische Salamander. Wenn die zum Beispiel von Schlangen angegriffen werden, dann haben die eine Waffe.
Dann fangen sie irgendwann mal an, diesen Klebstoff über die Haut abzugeben. Sie sekretieren es so, wie wir den Schweiß abgeben. Dieser Klebstoff verklebt die Schlange komplett. Also die Schlange ist wirklich wie mit Sekundenkleber eingeklebt. Es ist genauso schnell wie Sekundenkleber. Es ist genauso hart wie Sekundenkleber. Mit dem Ergebnis, die Schlange ist paralysiert. Sie kann sich nicht befreien und der Salamander kann abhauen.
Ja, das ist jetzt wirklich das krasseste Beispiel. Es gibt noch viele weitere. Der neuseeländische Glowworm zum Beispiel, das ist so ein Insekt wie unser Glühwürmchen, der fängt seine Beute mit Klebefäden, die er von den Höhlendecken hängen lässt, wo er da wohnt. Mhm. Zecken kleben sich natürlich auch an ihrer Beute fest und saugen fleißig. Und Weinbergschnecken, ja, die haften ja auch dank Schleim.
Also so gerade Zecken oder auch Schnecken, das sind ja sehr alltägliche Beispiele, kennen wir hier auch. Ist das noch niemandem vorher aufgefallen?
Ja, wir sind da echt alltagsblind, hat mir auch Jannik von Büren gesagt. Hier und da hat man dann mal was erforscht, aber nie so richtig im Verbund. Und daher hat von Büren mit anderen das Europäische Netzwerk für Bioadhäsion gegründet und seit heute eben auch das erste Expertentreffen veranstaltet. Eigentlich hat schon Aristoteles beschrieben, Schneckenschleim sei wundheilend.
Und das ist jetzt so der Bereich, wo wir mal schauen, ist es wirklich eine Wundheilung, hat es einen Effekt und wo wir jetzt dabei sind, mal so ein bisschen die Schnecke zu reizen, einfach ein bisschen Schleim sozusagen vom Fuß abzukratzen und dann einfach mal zu schauen, was ist da drin und warum ist das so positiv, zumindest schon mal in der Zellkultur. Diese Zellen lieben es, diesen Klebstoff, sie wachsen drauf wie verrückt. Also da scheint irgendwas Positives im Klebstoff zu sein.
Ja, toll, ne? Klebt die Wunde zu und heilt vielleicht sogar noch ein bisschen mit. Ähnlich macht Jannik von Büren das übrigens auch beim Salamander, den ärgert er so ein bisschen, bis dieses Verteidigungssekret dann rauskommt.
Schneckenschleim, wundheilend. Ja. Was genau sind die Anwendungen gerade im medizinischen Bereich dann?
Ja, es gibt ein weiteres Beispiel bei Muscheln. Die kleben ja mit Gel an Unterwassergestein. Und dieses Gel, das hilft dann zum Beispiel beim Menschen bei Fruchtblasenuntersuchungen. Da sticht ja der Doktor rein und das muss dann irgendwie nachher wieder zugemacht werden. Muss aber auch so ein bisschen organisch mitwachsen, weil das Kind ja noch wächst. Auch bei Rissen in der Fruchtblase kann das ein Thema sein. Ja, und bis jetzt ist das eben so ein normaler chemischer Sekundenkleber. Das ist natürlich nicht gut fürs werdende Leben. Und trotzdem gibt's das überall, inklusive Formaldehyd, auch in Kosmetikprodukten.
Sei es nun, dass Sie Haarspray nehmen, sei es nun Nagellack oder sei es dann ein Sprühpflaster, das sind alles Sekundenkleber. Man gibt es zu Hause nicht dem Kind in die Hand, aber man sprüht es dann später auf die Wunde von dem Kind. Und das sind einfach die Dinge, da finde ich, da müssen wir weg davon. Wir brauchen keinen Sekundenkleber mehr, um irgendwelche Wunden zuzukleben, wie es im Vietnamkrieg in den 60er Jahren gemacht wurde.
Ja, Jannik von Büren hofft, das beeindruckt so in 10 bis 15 Jahren dann auch die Wirtschaft, wenn man forschungsmäßig soweit ist. Das könnte ja auch ein Verkaufsargument sein. Bei uns weniger Giftstoffe drin.
Und wie soll das konkret aussehen? Also hat dann jede Klebstofffirma riesige Farmen voller Salamander, die ständig geärgert werden müssen und Schnecken?
Nee, das wäre wahrscheinlich dann überhaupt nicht wirtschaftlich. Die eigentlichen Klebstoffe, die sind oft auch nur so Teile der organischen Verbindungen in diesen Tiersekreten. Das sind meist Proteine mit ganz viel Wasser, weniger jetzt Lipide oder Zucker. Und das wird man dann wohl doch chemisch nachbauen.
Hat die Wirtschaft da überhaupt Lust drauf?
Ja, Jannik von Büren meint, bislang gibt's da ein bisschen zu wenig Interesse. Der Industrieverband Klebstoffe entgegnet dann wieder, alles müsse noch wirtschaftlicher werden. In Deutschland gibt es 15 Forschungsprojekte in der sogenannten Klebstoffforschung. Die sind gefördert von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mit 7,7 Millionen Euro.
Also, das ist bei uns kleben geblieben. Biologische Haftstoffe sind stark, giftfrei, aber es dauert vielleicht noch so 10, 15 Jahre, bis die Stoffe in Medizin und Kosmetik eingesetzt werden können und dann auch wirtschaftlich produziert werden. Ich bewerbe mich dann als Salamander-Ärgerer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es war eines der großen Wahlversprechen von Donald Trump, weg mit Obamacare. Er werde ihn abschaffen, den Patient Protection and Affordable Care Act nach Obama, wie das Ding offiziell heißt. Jetzt haben Trump und seine Berater einen ersten Vorschlag vorgelegt, wie genau die Abschaffung aussehen soll und was an die Stelle von Obamacare treten soll. Aber scheinbar hat Obama ganz ordentlich vorgearbeitet. Alle Bausteine abzuschaffen wird nämlich wohl nicht klappen, so wie es aussieht. Die Radiowissen-Korre Jan Bösche in Washington. Wie genau sieht denn die Trump-Alternative jetzt aus?
Ja, es ist kompliziert. Gesundheitsreformen sind immer kompliziert und gerade so ein System wie Obamacare, da stecken nämlich ganz viele verschiedene Bausteine drin. Es geht hier um die Leute, die nicht durch einen Arbeitgeber versichert sind, so wie die meisten Amerikaner. Es geht um die Leute, die genügend Geld verdienen, dass sie nicht Medicaid bekommen, also die Krankenversicherung für die Armen. Um diese Leute geht es und die Republikaner schrauben da an verschiedenen Bausteinen rum. Also zum Beispiel, bei Obamacare gab es eine Strafe. Wer sich nicht krankenversichert, der muss Strafe zahlen. Die soll abgeschafft werden. Dafür wollen die Republikaner lieber Vergünstigungen machen. Das heißt, man kriegt einen Steuerkredit, mit dem man dann die Krankenversicherung bezahlen kann. Außerdem, ich habe Medicaid angesprochen, das ist auch ein Teil von Obamacare, nämlich dass man Leuten, die nicht genügend Geld haben, die nicht genügend Geld verdienen, trotzdem eine Krankenversicherung gibt. Da wollen die Republikaner die Grenzen abschmelzen. Das heißt, am Endeffekt könnte sein, dass dann weniger Leute profitieren. Das alles soll geändert werden. Bleiben soll zum Beispiel, dass Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 bei ihren Eltern versichert bleiben dürfen. Das war ein Baustein von Obamacare. Den finden die Republikaner auch gut. Der soll bleiben. Und das Zweite, was auch bleiben soll, ist, dass, wenn man schon eine Krankheit hat, man trotzdem von einer Krankenversicherung angenommen werden muss. Das war nämlich hier ein großes Problem, dass Leute, die schon eine chronische Krankheit hatten, plötzlich keine Krankenversicherung mehr gefunden haben, weil sie einfach zu teuer waren.
Also Obamacare komplett über den Haufen werfen, das klappt nicht.
Nee, das klappt nicht. Unter anderem, weil viele Leute sich schon daran gewöhnt haben. Millionen Leute haben profitiert, unter anderem von diesem Versicherungssystem, was hinter Obamacare steckt, aber eben halt auch zum Beispiel davon, dass mehr Leute Medicaid bekommen haben. Und das jetzt einfach alles zurückzuschrauben, das würde Leute treffen, die nicht so viel Geld haben. Es würde besonders viele Trump-Wähler treffen.
Das heißt, diese Reform, die hat keine Folgen für die Amerikaner, die inzwischen eine Gesundheitsversicherung haben und vorher keine hatten.
Das ist die große Frage, wie die Folgen aussehen, das wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal nur einen ersten Entwurf, der im Repräsentantenhaus beraten wird, wo auch gar nicht ganz klar ist, ob der Senat den auch gut findet oder nicht. Also das ganze Verfahren ist auch ziemlich kompliziert. Es ist halt einfach so, dadurch, dass zum Beispiel Finanzgrenzen geändert werden, kann es eben halt sein, dass Leute sich am Ende doch keine Krankenversicherung mehr leisten können. Zum Beispiel dürfen die Beiträge für Ältere höher steigen, als das bisher der Fall war. Und da kann es eben halt einfach sein, dass jemand, der vielleicht 60 Jahre alt ist, sagt, ich kann mir meine Krankenversicherung nicht mehr leisten und dann austritt und dann eben halt ohne Versicherung dasteht.
Wir kennen ja Trump als Geschäftsmann, als einen, der seine goldenen Letter gerne an Gebäude draufschreibt. Was stört Trump eigentlich so sehr an Obamacare? Einfach nur, dass Obama draufsteht und nicht in goldenen Lettern Trump?
manche sagen, das ist der Fall. Die Republikaner haben sehr viel Wahlkampf gegen Obamacare gemacht. Was sie im Kern gestört hat, war, dass die Amerikaner gezwungen wurden, sich zu versichern. So eine Versicherung funktioniert ja im Prinzip nur, wenn alle mitmachen. Also je mehr Leute mitmachen, desto billiger wird es für alle. Und es müssen alle, die gesund sind, eben halt auch Beitrag zahlen, damit man für den einen, der eine schwere Krankheit hat, die ganzen Kosten decken kann. Dieses System hat die Republikaner ziemlich gestört, deswegen waren sie dagegen. Ihr Problem ist jetzt, dass das, was Obama da eingeführt hat, im Kern mal eine republikanische Idee war, vor langen, langen, langen Jahren. Und auf der Suche nach einem möglichen Modell hat er eben mal dieses System ausgebohrt. Nun haben die Republikaner das Problem, dass sie eigentlich gegen ein System sind, was irgendwann mal vor Jahrzehnten in republikanischen Denkschmieden ausgedacht worden ist.
Die Pläne für Trumps Abschaffung der Obamacare, die sind bekannt gegeben worden heute. Jan Bösche war das in Washington mit den Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das klingt, als würdest du mich wirklich veräppeln wollen, Pascal, weil jetzt kommt was, das kann ich nicht glauben, dass wir Menschen intuitiv wissen, wie Wasser klingt. Hä? Ja. Erklär's mir. Was geht da vor sich?
Na, das hat der Wissenschaftsmoderator Steve Mould auf YouTube wirklich demonstriert. Boingbong hat auch berichtet, der Mann hat schon mal eine Superpower, die wir noch nicht haben. Noch nicht, sage ich. Er hat den wissenschaftlichen Megadurchblick, den kriegen wir jetzt aber auch. Auf YouTube hat er nämlich mal heißes und mal kaltes Wasser von einer Plastikkaraffe in eine Porzellantasse rauschen lassen.
Das ist der Wahnsinn. Und man hört dann, ob es heißes oder kaltes Wasser
du
ist.
Du hörst, ob es heiß oder kalt ist. Das mache ich jetzt auch mal mit dir. Spiel mal den Ton ab. Ist zweimal das.
Alles klar, ja. Und? Ich würde sagen, das erste war heiß und das zweite war kaltes Wasser.
Ja, du hast die Superpower, ja! Ja.
Ist wirklich so.
Ja, man das hört das irgendwie, ne? Also das eine klingt wirklich, finde ich, wie so ein Morgenkaffee, das andere, ja, wie so eine Gebirgsbachdusche, wenn ich jetzt mal so ein bisschen übertreibe. Und dafür gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung. Mit steigender Temperatur nämlich fließt Wasser einfach geschmeidiger und schneller. Es ist ja sozusagen weiter entfernt vom bröckeligen Eis und näher an so sehr beweglichem Wasserdampf, ja, ganz schematisch gesprochen. Ja, du hast jetzt keinen Detektor irgendwie im Ohr. Wahrscheinlich weißt du es einfach durch Lebenserfahrung.
Komm, wir hören es uns nochmal an. Ich glaube, es kann jeder hören. Das hier. Das ist eindeutig warmes Wasser. Und jetzt nochmal das kalte Wasser. Wir haben vorher nicht geprobt. Muss man ehrlich sagen. Schön. Man hört den Unterschied zwischen heißem und warmem Wasser. kaltem Wasser.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Waldorf Astoria in New York schließt und das Waldorf in Bethlehem eröffnet. In Bethlehem gibt es seit Freitag ein neues Hotel mit perfekter Aussicht auf die Mauer, die am Rand von Bethlehem steht. The Waldorf Hotel, ausgedacht und betrieben von einem Künstler, und zwar vom britischen Street-Art-Künstler Banksy. Die Palästinensergebiete, die zählen ja jetzt nicht gerade zu den Touristenhochburgen dieser Welt, was sich aber jetzt ändern könnte. Banksy ist eben ein großer Name. Aber diese Hoteleröffnung ist auch vor allem ein politisches Statement des Künstlers. Thorsten Teichmann war für uns da, hat sich das Hotel angeguckt. Gibt's da schon erste Gäste, Thorsten?
Gäste gibt es noch keine und abgesehen von dem Pressetermin am vergangenen Freitag darf auch überhaupt keiner mehr rein. Im Moment stehen zwei Schauspieler vor der Tür, die als Portier und Hotelmanager fungieren und die wimmeln alle Journalisten ab. Da kommen noch richtig viele. Ich habe es gestern versucht, heute haben es unsere Kollegen vom ZDF nochmal probiert. Man kommt im Moment einfach nicht ins Hotel rein. Eröffnung ist dann erst kommende Woche.
Aber es gibt viele Bilder. Das Hotel ist sehr schick eingerichtet, voller Kunst bzw. auch alten Möbeln. Der Ausblick dagegen ist ziemlich deprimierend. Was ist die Idee dahinter?
Ich glaube, die Idee dahinter ist zum einen nochmal mit diesem Waldorf Hotel zu zeigen, wo Bethlehem sich befindet, nämlich am Rande einer Mauer. Diese Mauer trennt Israelis und Palästinenser und sie führt gerade beim Beispiel Bethlehem mitten durch das Westjordanland, trennt die Stadt von Land, das eigentlich mal palästinensisches Land war, auf dem heute große jüdische Siedlungen stehen. Und man kann nicht sehen, denn wenn man aus diesem Haus, das da am Ende der Stadt steht, rausschaut, dann schaut man auf die 9 Meter hohe Betonmauer. Und mehr kann man eigentlich dabei gar nicht entdecken. Das ist ziemlich deprimierend.
Das Ganze ist ja auch als Galerie gedacht noch zusätzlich. Wer soll da ausstellen und was für Kunst?
Zum einen Banksy selber. Es gibt da drin zum Beispiel ein Bild von einem Palästinenser und einem israelischen Soldaten, die sich mit Kissen eine Kissenschlacht leisten. Es sollen aber auch palästinensische Künstler darin ausstellen. So ist es zumindest in der Erklärung von Banksy.
Wie finden die Leute in Bethlehem das Hotel?
Ja, das ist die große Debatte im Moment. Also zum einen gibt es die Leute, die sagen, das ist ein Publicity-Stunt. Das nimmt vor allem eben Aufmerksamkeit für den wirklichen Problem weg. Dann gibt es die, die sagen, naja, damit wird einfach mal wieder gezeigt, was hier passiert, nämlich, dass wir hinter einer Mauer versteckt werden, dass wir bestraft werden als alle Palästinenser für die Taten von wenigen und dass es im Moment im Grunde gar keinen Fortschritt geben kann in dieser Situation hier in Nahost. Und dann gibt es die, die sagen, naja, was soll denn das mal werden? Also was ist die Idee dahinter? Womöglich wird dieses Hotel ja gar nie eröffnet, sondern es führt die Medien vor, die darauf aufspringen, darüber berichten, aber die wahren Probleme, die es hier in der Region gibt, im Grunde außen vor lassen.
Was ist denn eigentlich die Geschichte dieses Gebäudes? Was steckt hinter dem Gebäude? Stand das irgendwie leer vorher?
Das Gebäude stand vorher an der Ecke leer, aber um die Ecke gab es schon immer einen Banksy-Shop. Also Banksy hatte ja vorher schon in Bethlehem Kunstwerke an Mauern hinterlassen. Und um die Ecke war deswegen schon immer so ein kleiner Touristenshop, der zum Beispiel eben Reproduktionen von diesen Kunstwerken verkauft hatte. Der ist nach wie vor offen, da kann man T-Shirts kaufen und alles andere. Und jetzt eben die Frage, was passiert dann kommende Woche mit diesem Hotel? Wird es wirklich Gäste geben? Ist das wirklich das Konzept, dass es ein Geschäft ist, so wie es im Moment Banksy verkündigt? Oder ist es noch eine ganz andere Idee, die wir jetzt noch nicht erkannt haben?
Und was es für Gäste sind? Erwarten die Betreiber vielleicht auch israelische Gäste? Die dürfen ja eigentlich gar nicht in die Palästinensergebiete rein.
Die Frage habt ihr mir ja vorher schon mal geschickt und ich habe überlegt, wie das kommt. Und dann habe ich hier in der Welt, in der Deutschen Tageszeitung, einen Artikel gefunden. Nee, die kommen da nicht rein. Und die sagen zwar in der Welt, womöglich kämen die, aber das geht überhaupt nicht. Da vorne ist ein Checkpoint, der Checkpoint 300. Da steht klar und deutlich, hier dürfen Israelis nicht durch. In die andere Richtung dürfen sie auch nicht rein. Und wohlgemerkt nicht von Palästinensern dieses Schild aufgestellt, sondern von den Israelis. Die sagen, wir können nicht für eure Sicherheit garantieren. Also die Menschen werden hier getrennt, die Palästinenser, Israelis. Sie sehen sich nicht mehr und das ist das eigentliche Ziel dieser Mauer. Womöglich will Banksy darauf aufmerksam machen.
Die Radiowissen Israel-Korrespondent Thorsten Teichmann in Tel Aviv über das neue Banksy-Hotel, das Waldorf Hotel, direkt an der Mauer im Palästinensergebiet.
Die Radiowissen. Wissensnachrichten.
Bei Facebook hat man ja den Eindruck, jeder lebt in seiner eigenen Blase. Es wird die Meinung bestätigt, die man sowieso schon hat. Es werden die Themen angezeigt, für die man sich besonders interessiert. Eine große Studie zeigt jetzt, ja, diese Blasen gibt es wirklich. Forscher aus Italien haben das Nutzerverhalten von mehr als 370 Millionen Facebook-Nutzern untersucht und welche Nachrichten sie angezeigt bekommen. Die Studie arbeitete mit Daten von 6 Jahren, von Anfang 2010 bis Ende 2015. Ergebnis? Die Nutzer bewegen sich in scharf abgegrenzten Gruppen und konsumieren auch nur Nachrichten, die in ihr Weltbild passen. In Deutschland ist die Arbeitsteilung immer noch klassisch, was Job und Familie angeht. Die Väter arbeiten, die Mütter bleiben zu Hause. Das Statistische Bundesamt hat dazu neue Zahlen vorgelegt. Es ging darum, wie viel Eltern von unter 3-Jährigen arbeiten. 2015 hatten laut Bundesamt mehr als 80% der Väter einen Vollzeitjob, aber nur 10% der Mütter. In Ostdeutschland waren es mehr, nämlich gut 20% der Mütter. Bei den meisten Paaren, nämlich bei gut 3/4, arbeitete der Mann nach der Elternzeit voll und die Frau gar nicht oder nur in Teilzeit. Dass die Frau in Vollzeit beschäftigt war und der Mann komplett zu Hause blieb, gab es nur in 2% der Fälle. Laut Statistischem Bundesamt hat sich bei den Zahlen in den letzten 10 Jahren nicht viel verändert. Ein gelbes Auto könnte sicherer sein als ein blaues, wenn man den Ergebnissen einer Studie von US-Wissenschaftlern glaubt. Sie haben Unfälle von Taxis in Singapur untersucht, von denen die meisten gelb oder blau sind. Grundlage waren die Unfallstatistiken für 3 Jahre. Die gelben Taxis hatten demnach jeden Monat 6 Unfälle weniger, was einer 9% geringeren Unfallwahrscheinlichkeit entspricht. Die Forscher führen das auf die Farbe zurück, weil die Taxis gleich häufig eingesetzt wurden und auch die Fahrer in puncto Alter, Bildung und Arbeitszeit in etwa gleich auf die Taxis verteilt waren. Deutsche Experten zweifeln die Ergebnisse aber an. Ob ein Auto gut sichtbar ist, liegt für den Leiter der Unfallforschung der Versicherer mehr an den Scheinwerfern als an der Farbe. Auch ein Unfallforscher der DEKRA sagte der deutschen Presseagentur, dass er nicht an eine pauschal sicherere Autofarbe glaubt. Der Mensch hinterm Steuer sei da entscheidender. D-Radio Wissen.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr steht mit eurem Fahrrad an der Kreuzung und ihr wollt nach rechts abbiegen, weit und breit kein Auto in Sicht, aber die Ampel ist rot. Ja, wenn ihr dann trotzdem drüber fahrt, dann riskiert ihr tatsächlich einen Punkt in Flensburg und 60 bis 180 Euro Bußgeld. Nach einer Anfrage von einem Grünpolitiker prüft das Bundesverkehrsministerium aber gerade was ganz Tolles, wie ich finde, nämlich ob ein grüner Pfeil für Fahrradfahrer auf deutschen Straßen eingeführt werden könnte. Felicitas Böselager aus unserem D-Radio-Wissen-Team, was ist denn der Vorteil von so einem Pfeil?
Also ein Vorteil ist sicher, dass Radfahrer dann schneller vorankommen, weil sie nicht ständig warten müssen. Das leuchtet ja ein. Aber so ein Pfeil könnte auch zur Folge haben, dass Radfahrer nicht im toten Winkel von Autos oder von Bussen stehen und dann übersehen werden. Denn wenn die Autos losfahren, dann sind die Radfahrer ja schon weg. Und sie würden auch nicht so lange in den Abgasen von den Autos rumstehen.
So, wir müssen es jetzt mal erklären. Wie würde das konkret ablaufen mit so einem grünen Pfeil für Radfahrer? Dürfen Radfahrer dann einfach durchrasen?
Ja, also die Regelung, die gerade zur Diskussion steht, die würde genau so funktionieren wie der grüne Pfeil, den es ja für Autos schon gibt. Also das heißt, der Radfahrer erreicht die Kreuzung, er muss stehen bleiben, gucken, ob was kommt und dann darf er weiterfahren. Das hält Roland Huhn von dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC aber nicht für eine besonders glückliche Lösung.
Radfahrer haben vom Fahrrad aus einen guten Überblick. Sie müssen natürlich, wenn sie bei Rot rechts abbiegen, auf herankommende Autos achten. Sie müssen aber auch ganz besonders auf querende Fußgänger achten. Und das ist beim Fahrrad auch bei langsamerer Fahrt, man will ja ohnehin abbiegen und wird deswegen langsamer, auch möglich, wenn man nicht anhält. Bei Autofahren ist das anders. Die Sicht aus dem Auto ist begrenzt, ist beschränkt. Da ist es richtig, wenn man anhält.
Der ADFC findet deshalb, dass der grüne Pfeil eine halbherzige Lösung ist und fordert ein ganz neues Straßenschild für rechtsabbiegende Radfahrer. Dafür gibt es jetzt allerdings noch keinen Namen.
Und gibt es dafür schon woanders vielleicht auf der Welt Vorbilder?
Ja, gibt es. In Frankreich gibt es schon so ein System seit 2012. Das hat Belgien dann kopiert. Da gibt es ein eigenes Straßenschild für diese Regelung, hat Herr Huhn mir erklärt.
Da sieht dieses Zeichen, dass das Rechtsabbiegen einer roten Ampel erlaubt, so aus wie ein kleines Zeichen Vorfahrtachten mit einem gelben Fahrrad und einem gelben Pfeil, der nach rechts zeigt. Und dieses Vorfahrtszeichen mahnt eben dazu, wenn man bei Rot rechts abbiegt, die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer zu beachten. Das gehört natürlich selbstverständlich dazu.
Und in Amerika und in den Niederlanden dürfen Fahrradfahrer auch schon bei Rot rechts abbiegen. Das gilt natürlich immer nur für ausgewählte Kreuzungen. An allen funktioniert diese Regelung nicht. Aber in Paris gibt es immerhin inzwischen schon 1200 von diesen Schildern.
Und das ist gar nicht gefährlich.
Also in Frankreich und auch bei einem Pilotprojekt in Basel, das gerade da stattgefunden hat, da wurden überhaupt gar keine Unfälle registriert. Also scheint jetzt nicht so gefährlich zu sein.
Die Diskussion, die findet jetzt bei uns auch auf Bundesebene statt, aber zum Beispiel im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Landesregierung von Berlin, da steht auch drin, dass so ein grüner Pfeil eingeführt werden soll. Gibt es noch andere Städte in Deutschland?
Ja, das war bisher nicht so leicht, weil den Ländern das Bundesrecht entgegensteht. Trotzdem will München jetzt ein Pilotprojekt starten und an einigen Stellen in der Stadt den grünen Pfeil für Radfahrer ausprobieren. Also den ganz klassischen grünen Pfeil, einfach deshalb, weil es den in Deutschland eben für Autofahrer schon gibt. Ein neues Schild nach dem französischen Vorbild, das geht hier einfach noch nicht.
Das heißt, da ist dann ein grüner Pfeil, so wie bei den Autofahrern, aber noch ein kleines Fahrradzeichen dazu?
Ja, genau. Also da hängt vielleicht kein grüner Pfeil für die Autofahrer, sondern ein extra grüner Pfeil für die Fahrradfahrer. Aber nach den alten Straßenverkehrsordnungen. Nämlich, dass der Fahrradfahrer stehen bleiben muss und dann erst rechts abbiegen darf und nicht wie in Frankreich weiterfahren und einfach rechts abbiegen kann.
Also, warten wir ab, was das Verkehrsministerium zum grünen Pfeil, zu diesem neuen für Fahrradfahrer sagt. Bis dahin heißt es noch für uns alle an der roten Ampel mit dem Fahrrad natürlich stehen bleiben, damit man kein Bußgeld kassiert.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jack Garrett und Worry in die Radio Wissen. Eher so, ja, am Ende des Clubabends nochmal so ein bisschen zum Mitschnippen und am Rand stehen und zu überlegen, ah, gehe ich jetzt nach Hause? Ja, ich gehe so langsam nach Hause. Und wenn dann, so volltrunken, Pascal, du kennst das, ne? Ich ja nicht, ich trinke ja nichts, aber ordentlich was getrunken, aus dem Club raustorkeln. Und da hat man gerne mal Hunger auf was Fettiges. In Bergisch Gladbach, da kriegt ihr das kostenlos. Ihr müsst halt nur vorher der Polizei irgendwie auffallen, also Randale machen und dann kurz eingebuchtet werden in den Knast. Denn das Catering für die Zellen macht eine Fastfood-Kette. Warum, Pascal?
Naja, das ist natürlich nur eine vorübergehende Notlösung. Das hat ein Polizeisprecher gestern schon betont. In Bergisch Gladbach bei Köln, da hat nämlich die Catering-Firma ihren Vertrag mit der Polizei sehr kurzfristig gekündigt. Tja, und wer kann morgens, mittags, abends schnell liefern? 7 Tage die Woche. Das Schnellrestaurant wenige Meter um die Ecke. Naja, und jetzt kriegen vorläufig Festgenommene, also Big Mac und Co. Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen, das legt natürlich Wert darauf, dass diese Regelung mit McDonald's ein Einzelfall ist. Bald werde hoffentlich ein normaler Caterer gefunden. Das hofft also wirklich diese Dienststelle in Bergisch Gladbach.
McDonald's, du nennst also den Namen. Das ist ja immer so eine Frage, ob wir damit nicht Werbung machen, wenn man dann den Markenartikel oder den Markennamen sagt. Ist das okay?
Ich finde ja, denn der Effekt geht ja wohl eher nach hinten los. Wenn ich demnächst jemanden mit einem Hamburger Royal sehe, der den futtert, dann werde ich einfach nur rufen, hey, Knastessen, was hast du verbrochen oder erbrochen? Yeah!
Ja, eine Fastfood-Kette macht das Catering für Bergisch Gladbach im Knast als vorübergehende Lösung.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Viele zahlen mehr Miete, als sie müssten, tatsächlich. Im Durchschnitt in München zum Beispiel fast 240 Euro pro Monat mehr, als laut Mietpreisbremse zulässig ist. Das hat das Verbraucherportal wenigermiete.de rausgefunden in einer Umfrage. Da wurden 1800 Menschen, also richtig viele, befragt, die gerade erst in eine Wohnung neu eingezogen sind, die neu eingemietet haben. Und die Münchner Mieter, die zahlen im Durchschnitt tatsächlich mehr als 240 Euro mehr. Die Berliner rund 230 Euro und die Kölner immerhin fast 180 Euro. Vielleicht zahlt ihr auch zu viel Miete. Wenn ja, dann zeigen wir euch jetzt, was ihr dagegen tun könnt. Ich habe vor der Sendung mit Volker Rastetter gesprochen. Er ist Geschäftsführer beim Münchner Mieterverein. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie finde ich überhaupt raus, ob ich zu viel zahle?
Das Gesetz sagt ja, die ortsübliche Miete plus 10% darf der Vermieter bei Neuabschluss verlangen. Das heißt, wenn es in der Stadt oder in der Gemeinde einen Mietspiegel gibt, dann kann man ja relativ einfach seine ortsübliche Miete ermitteln. Gibt es keinen Mietspiegel, ist es natürlich relativ schwierig. Da braucht man dann schon Fachkenntnisse, um die ortsübliche Miete zu ermitteln. In München gibt es einen Mietspiegel und da kann man also sozusagen punktgenau auf den Cent ausrechnen, wie hoch die Miete für die jeweilige Wohnung ist.
So, und wenn ich jetzt zu viel zahle, was mache ich dann?
Gut, wenn das der Fall ist, dann liegt jetzt mal grundsätzlich ein Verstoß des Vermieters vor, wobei es da drei Ausnahmekriterien gibt. Wenn es sich um einen Neubau handelt, dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Wenn der Vormieter mehr Miete gezahlt hat, dann ist die Vormiete die Grenze. Und wenn er umfassend modernisiert hat, dann kann er diesen Modernisierungszuschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete draufschlagen. Um dies herauszubekommen, hat man ein Auskunftsrecht, also man muss dann den Vermieter anschreiben. Also beim Neubau weiß man es ja in der Regel selber, aber bei den anderen beiden Punkten den Vermieter anschreiben und sagen, bitte sag mir, ob deine Vormiete höher ist oder ob du umfassend modernisiert hast.
Wie geht es dann erfahrungsgemäß weiter?
Ab dem Zeitpunkt, wo Sie die Höhe gerügt haben, das haben Sie ja in dem ersten Schreiben mit der Anfrage getan, steht Ihnen ein Rückzahlungsanspruch der zu viel gezahlten Miete, also soweit sie die 10% überschritten hat, zu.
Es klingt eigentlich alles recht easy und auch erfolgsversprechend. Machen das denn viele Mieter?
Es machen leider wenig Mieter, besonders hier in München, weil sie alle froh sind, mal eine Wohnung bekommen zu haben und jetzt Angst haben, dass der Vermieter, wenn sie sich da wehren, dass er irgendwelche anderen Sanktionen gegen sie durchzieht oder gegebenenfalls sogar wegen Eigenbedarf oder so kündigt. Das ist das Problem. Und hier liegt auch die Problematik der Mietpreisbremse. Nicht darin, dass man sie bestimmen kann und in einem Prozess das auch problemlos durchsetzen kann, sondern darin, dass die meisten Mieter sagen, wir wollen unser Mietverhältnis nicht gefährden. Und da es keine Rückwirkung gibt, wie es sonst bei Gesetzen gibt, wo ein Verstoß vorliegt gegen Mietpreisvorschriften, hat der Vermieter halt einfach kein Risiko, solange der Mieter nicht rügt. Und der Mieter hat keinen Rückzahlungsanspruch.
Ist die Angst denn berechtigt? Also sind dann die Vermieter so drauf, dass sie dann wegen Eigenbedarf kündigen oder irgendwelche anderen? Was sind denn andere Sanktionen?
Gut, es gibt vielleicht auch noch eine Garage, die man kündigen kann. Es gibt vielleicht irgendwelche sonstigen Vorteile, Gartenbenutzung oder so, die der Vermieter dann wieder streichen kann, weil sie im Mietvertrag nicht vereinbart sind. Aber die größte Angst ist einfach dafür, dass der Vermieter kündigen kann wegen Eigenbedarfs, wobei in vielen Fällen das ja total unbegründet ist, weil die meisten Wohnungen werden in München ja von Großvermietern, also von Leuten vermietet, die viele, viele Wohnungen haben. Mhm. Und die können ja so viel Eigenbedarf gar nicht haben. Aber die Angst ist einfach da und auch die Ruhe, die die Leute haben wollen, weil sie oft Monate, ja Jahre auf eine neue Wohnung gesucht haben und endlich gefunden haben, sagen, ich will jetzt keine Auseinandersetzung die erste Zeit.
Noch ganz kurz, die Gerichtskosten bei so einer Klage, wer zahlt die?
Die Gerichtskosten zahlt der verliert. Wenn man rechtsschutzversichert ist, wie zum Beispiel unsere Mitglieder das sind, dann übernimmt das die Rechtsschutz. Aber das ist nicht das Risiko. Schauen Sie, Sie haben ein Recht vom Vermieter vorher zu erfahren, ob die beiden Ausnahmetatbestände vorliegen. Wenn sie nicht vorliegen, Sie kriegen bei uns in München punktgenau die Miete raus. 10% draufrechnen kann auch jeder. Also das Risiko, einen solchen Prozess zu verlieren, ist äußerst gering. Es ist fast überhaupt kein großes Risiko dabei. Das Problem ist nur, die Leute dazu zu bekommen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Deswegen fordern wir ja auch vom Deutschen Mieterbund, dass einfach diese Rückwirkung gegeben sein muss, wie bei anderen Gesetzen auch.
Die Mietpreisbremse kann funktionieren, wenn die Menschen mitmachen, sagt Volker Rastetter, Geschäftsführer beim Münchner Mieterverein. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Mit dabei Pascal Fischer.
Abend noch.
Und am Mikrofon Ralf Günther.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.